Ja, ganz kurz also zu meiner Person. Ich schon gesagt, also ich begleite jetzt quasi seit circa 30 Jahren so die Demo-Protestbewegungsszenerie in Wien. Aktuell mache ich also bei Radio Orange einerseits beim Nachrichtenmagazin Andi immer wieder Berichte bzw. zusammengefasst als Widerstandschronologie bei Radio Widerhall alle 14 Tage. Das ist auch online dann zu sehen, also das quasi war von vorigen Samstag, die Widerstandschronologie über die Aktivitäten der letzten Tage, also ich auch schon quasi gegen Schwarz-Blau jetzt, also am 8. September eine Demonstration anlässlich des EU-Finanzministerinnen-Treffens, eine Demonstration zur EU-Flüchtlingskonferenz, beide auch irgendwie sehr mit einem Schwerpunkt halt gegen die schwarz-blaue Regierung beziehungsweise überhaupt auch gegen die rechten, rechtsextremen Bewegungen, die in der EU immer mehr auch an die Macht kommen und auch zwei rechtsextreme Veranstaltungen, die in Wien stattfinden. Das ist also quasi das, was hier auf Nachrichten.net bzw. Widerstandschronologie Wien ich immer auch noch veröffentliche und das geht da eigentlich so zurück bis 2007. Davor habe ich beginnend mit dem Jahr 2000 die Tatblatt Widerstandschronologie gemacht, wo beginnend vom 1. Februar 2000, also von dem Beginn der Protestbewegung, die damals losgebrochen ist, eigentlich so ziemlich alle Aktivitäten vermerkt sind bis Ende 2001 und dann noch lückenhafter bis 2005. Und davor habe ich also einerseits bei der Zeitschrift Tatblatt seit 1988 immer wieder auch Berichte gemacht und davor bei Zeitschrift Gewaltfreier Widerstand der AG Wehrdienstverweigerung. Insofern mache ich jetzt auch ein bisschen, also Sie sehen das in der Ankündigung auch gestanden, vergleiche jetzt auch Protestbewegung 2000 und heute, aber 2000 und auch ein bisschen davor, das heißt, ich möchte ein bisschen weiter vorne anfangen oder zumindest kurz ein bisschen drüber streifen, ein bisschen früher. Worüber ich jetzt nicht reden möchte, sind jetzt einerseits die großen Protestbewegungen, die aber schon zumindest erwähnenswert sind, wie zum Beispiel gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf oder gegen das Donaukraftwerk Heimburg, weil es ein bisschen so auch Beispiele sind oder vielleicht auch die letzten Beispiele von wirklich Protestbewegungen, die dann auch in einem Erfolg gemündet sind. In beiden Fällen hat halt irgendwie auch der ganze politische Kontext irgendwie reingespielt, dass diese Protestbewegungen zu einem Erfolg werden konnten, aber diese Frage des Kontextes, die zieht sich ja auch bis heute und beeinflusst dann auch, ob Demonstrationen und so weiter irgendwie unbeachtet wieder vorbeigehen oder ob das doch auch irgendwelche Auswirkungen hat. Und dazwischen oder insgesamt, also wenn ich jetzt mal so zusammenfassen würde, wie ich so quasi die Demo- und Protestkultur in Österreich betrachten würde oder beschreiben würde, dann ist es eine, die eigentlich ziemlich ruhig, ziemlich brav, ziemlich gesetzestreu sich auf die Straßen bewegt, gelegentlich Demonstrationen, die schön angemeldet sind, die einen Anfang haben, die ein Ende haben, die dazwischen irgendwie abgewickelt werden und dann ist es auch schon wieder vorbei. Das spielt, glaube ich, auch ein bisschen dann rein, dass es eben oft ziemlich folgenlos ist, weil das eben alles auch irgendwie so brav abgewickelt wird. Das war nicht unbedingt immer auch so, auch in den letzten 30 Jahren nicht. Zum Beispiel, also ein bisschen zu Ausreißer aus dieser braven Demokultur waren beispielsweise die Opernball-Demonstrationen, die 1987 begonnen haben, die ein bisschen so zum Mythos geworden sind von militanten Demonstrationen in Wien, wobei diese Entwicklung eigentlich auch eher zufällig entstanden ist. Im Jahr 1987 beim Opernball wurde eigentlich ja gegen den Besuch von bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß demonstriert, der dafür gestanden ist, für das Durchsetzen einer atomaren Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, gegen die es ziemlich heftige Proteste in Wackersdorf in Bayern gegeben hat. Und als der dann beim Opernball wie fast jedes Jahr dort war, gab es deswegen also davor eine Kundgebung, die von den Wiener Grünen angemeldet worden war, ein Stückchen nachgebauten Bauzaun, der quasi zum Symbol des Widerstands geworden ist, weil an diesem Bauzaun in Wackersdorf immer wieder gesägt wurde. Drinnen im Ball wurde ein Transparent runtergelassen, draußen wurde demonstriert, es gab eine Bühne, es gab Musik und das war es im Prinzip eigentlich auch schon. Wenn nicht um 22 Uhr, als der Ball dann begonnen hat, dass also alle Gäste drinnen waren, als die Demonstration eigentlich auch schon im Prinzip vorbei war, die Polizei nicht begonnen hätte, dann plötzlich die Leute reinzuprügeln, sie durch Richtung TU wegzuprügeln, durch den Dresdlpark durch. Das waren damals noch nicht so die heute bekannten Polizisten in Riot-Ausrüstung, in Straßenkampfausrüstung, sondern irgendwie recht klassische Straßenpolizisten, noch mit gezwirbeltem Bart zum Teil. Aber trotzdem, also hat auch ganz gut funktioniert, die Demonstrantinnen zu jagen und dann im Park niederzuknüppeln. Und aus dem heraus ist dann eigentlich entstanden ein bisschen so diese eine Eigendynamik des Opernballs, der Opernball-Demonstration im nächsten Jahr drauf wurde schon viel stärker auch durch ein breiteres Bündnis mobilisiert und es kam dann auch wieder Punkt 22 Uhr, da konnte man sich in den nächsten Jahren dann auch schon fast die Uhr danach richten, sobald der Ball begonnen hat, hat die Polizei begonnen, die Leute niederzuprügeln und da gab es dann irgendwie auch damals auch schon heftigere Gegenwehr, also man sieht da ein umgefallenes Polizeimotorrad und so ist es dann die ganzen Jahre weitergegangen. Polizei dann auch schon immer besser ausgerüstet dafür. Und was besonders 89, 90 dann auch begonnen hat, war, dass also für die organisierenden, großteils autonomen Gruppen recht überraschend sich sehr viele, wie man es bezeichnet haben, so die Kids aus der Vorstadt beteiligt haben, die jetzt so sich überhaupt nicht so verhalten haben, wie wir gewohnten Demonstrantinnen das normalerweise tun und daraus dann wirklich also ganz, ganz starke Angriffe auch gegenüber der Polizei es gekommen ist, die Demo-Organisatorinnen dann auch sehr überrascht haben und 1990 dann auch sehr stark, dass zum ersten Mal dann wirklich massiv auch rechtsradikale Gruppen aufgetaucht sind, die sich zum Teil an den Angriffen an der Polizei beteiligt haben, andere wiederum die Angriffe auf die Demonstrantinnen gemacht haben, also die 1990er Opernball-Demonstration war eigentlich ein riesiges Desaster. Und 1991, also 1990 in der Vorbereitung noch, da wurde dann eigentlich versucht, irgendwie diesen Mythos, diesen Gewaltmythos ein bisschen runterzuschrauben, indem es zum Teil dann irgendwie so quasi persifliert wurde, also da in einer Tatbad-Diskussionsphase davor, zum Beispiel also quasi so den vermummten Autonomen im Frack, der zur Oper geht, oder es wurde mit der Opernballorganisatorin Lotte Dobisch, die da also die Vorbereitungsnummer des Startplatzes da durchblättert, gesprochen. Also es wurde versucht, eigentlich da also diesen Mythos entgegenzuwirken. Nichtsdestotrotz also hat dieser Mythos dann auch schon eben so diese Eigendynamik entwickelt, dass das eigentlich vollends aus der Hand geraten ist. 1991 könnte man dann fast noch von einem Erfolg sprechen, dass dadurch, dass der Opernball im öffentlichen Diskurs so thematisiert worden ist durch die Opernball-Demonstrationen, war es offenbar nicht durchsetzbar, dass gleichzeitig, während der Golfkrieg stattfindet, dann diese Ballveranstaltung durchgeführt wird. Seit 1991 wurde dann der Opernball abgesagt und es fand nur die Opernball-Demonstration statt und das war dann eigentlich auch im Großen und Ganzen das Ende dieser Opernball-Demonstrationen, die quasi als Mythos immer noch nachwirken, eigentlich auch nichts großartig verändert haben, außer dass einmal halt der Opernball dann auch tatsächlich abgesagt worden ist, aber eine sehr starke Mobilisierung ausgelöst hat, die also dann aber auch gleichzeitig völlig außer Kontrolle geraten ist. Beim Stichwort Ball würde ich dann jetzt auf dem Weg in die Gegenwart dann auch noch völlig andere Thematik vom Ball reinnehmen, also quasi seit 2008 wird regelmäßig zum Beispiel gegen den Ball Deutscher Nationaler Burschenschaften in der Hofburg demonstriert, der ursprünglich vom Wiener Kooperationsring ausgerichtet worden ist, jetzt von der Wiener FPÖ und 2008 gab es also zum ersten Mal dann wirklich eine große Proteste dagegen auch, die eigentlich relativ klein angefangen haben und wo auch wieder also quasi ja, also klein angefangen, das hat eine Eigendynamik bekommen, die so nicht vorhersehbar war. Es war eigentlich quasi eine Party, die hier im Museumsquartier stattgefunden hat, gegen den WKR-Ball, gegen den deutschen Nationalen Ball. und war viel Polizei auch draußen, hat aufgepasst, dass sich auch niemand rausgeht. Gegen 24 Uhr dann wurde aber die ganze Polizei abgezogen, weil offenbar eh nichts ist außer Party, und gleichzeitig war an dem Tag auch noch Polizeiball, und da sollten die Leute halt irgendwie auch hingehen können. Also gegen Mitternacht wurde die ganze Polizei abgezogen. Was ich immer noch nicht verstehe, ist, dass die Staatspolizei, der heutige Verfassungsschutz, nicht zum Beispiel ins Radioprogramm von Radio Orange geschaut hat, wo für Mitternacht dann eine Sondersendung eingeplant gewesen ist, weil ursprünglicher Plan auch gewesen ist, um Mitternacht dann von der Party vom Museumsquartier rüber in Richtung Hofburg zu ziehen. Und das wurde dann auch gemacht, allerdings halt mit weniger Polizeibegleitung als erwartet. Und so ist man echt dann relativ weit gekommen. Und und diese Proteste, also quasi jetzt auch der Erfolg dieser Proteste damals, dass man da weit vorgekommen ist, hat eben auch dazu geführt, dass in den nächsten Jahren es aber auch dann eine viel stärkere und viel erfolgreichere Mobilisierung zu diesen Demonstrationen gegen diesen deutschnationalen Ball stattgefunden haben, und wo dann irgendwie durchaus auch versucht worden ist, also nicht unbedingt so klassisch brav zu agieren. Also hier ist ein Foto aus 2009, das ist, wo auf der Ringstraße quasi so ein Lagerfeuer gemacht worden ist, während eine Blockade der Ringstraße durchgeführt worden ist, beim Burgtor, also eigentlich einer der Hauptzufahrtsstellen zum deutschnationalen BKR-Ball da dahinter. Und ja, so haben diese Demos durchaus jetzt auch einen eigenen Namen bekommen, sind immer größer geworden, sind regelmäßig gemacht worden. 2012 haben dann schon mehrere Gruppen auch dazu aufgerufen. Da sieht man nochmal also die Demos des No-WKR-Bündnisses. Und damit wurde eigentlich zum ersten Mal irgendwie auch öffentlich bekannt, was da bei diesem Ball in der Hofburg eigentlich passiert. Das ist jetzt nicht nur ein Ball, wo halt irgendwelche deutschlandsalen Burschenschaften in irgendwelchen komischen Gewändern irgendwie ihr Fest feiern, sondern das ist ein ganz zentraler Treffpunkt der rechtsextremen, neofaschistischen Elite aus ganz Europa, die da zusammenkommt, die da Netzwerke pflegt, schmiedet und so weiter. Das wurde eigentlich erst durch die Proteste bekannt. Es haben sich dann durchaus auch jetzt dann weit reinreichend in bürgerliche Kreise diese Empörung über dieses Event der Deutschnationalen verbreitet. Und 2013 war es dann so, dass es so ausgesehen hat, als ob dieser Ball einfach nicht mehr stattfinden kann in der Hofburg, in einem der größten, repräsentativsten Räume der Republik, und wurden quasi ausgeladen, und den Ball hätte es nicht mehr gegeben, wäre da nicht dann die Wiener FPÖ eingesprungen und dann das Ganze als Akademikerball der Wiener FPÖ fortgesetzt. Also quasi ein teilweiser Erfolg jetzt auch dieser Demonstrationen, dieser Proteste, wobei da dann auch noch irgendwie ein bisschen bemerkenswert ist quasi, dass jetzt vor allem jetzt auch bürgerliche Gruppen sich dann darüber mokiert haben, dass diese autonomen Antifaschistinnen dieser Proteste gegen den Ball schaden, weil sie halt irgendwie da so mit Bengalos und so weiter und so laut auftreten, was insofern ein bisschen verzerrend ist, auch weil wenn es diese Demonstrationen Jahre zuvor nicht gegeben hätte, dann wären viele gar nicht darauf aufmerksam geworden, oder dann wäre der Ball eigentlich höchstwahrscheinlich problemlos auch weitergelaufen, und es hätte gar nicht auch dieser breitere Protest gegeben, die dann das irgendwie fast verhindert hätten. Und ähnlich verhält es sich mit dem 8. Mai, wo bis 2012 eben wieder deutschnationale Burschenschaft aus dem Wiener Kooperationsring regelmäßige Totengedenken durchgeführt haben und dort also den verlorenen Weltkrieg betrauert haben, und erst ab 2013 ist es dann gelungen, eben dadurch, dass es immer wieder da auch Proteste dagegen gegeben hat, die auch regelmäßig von der Polizei irgendwie weggeprügelt worden sind, dass dann auch wieder andere aufmerksam geworden sind, und ab 2013 gibt es jetzt immer das Fest der Freude vom Mauthausen-Komitee organisiert, wo ein Festkonzert der Symphoniker stattfindet und wo am Heldenplatz gefeiert wird, dass der Nationalsozialismus besiegt worden ist, und wo nicht mehr betrauert wird, dass der Zweite Weltkrieg verloren gegangen ist. Also auch hier ein Erfolg, der da erzielt werden konnte. Ja, schwerpunktmäßig möchte ich jetzt aber schon eben darüber über den Widerstand gegen Schwarz-Blau reden, der im Jahr 2000 eben begonnen hat. Und wie ich zuerst schon gesagt habe, natürlich, es spielt da, ob sowas erfolgreich werden kann oder nicht, hat schon der ganze Kontext hinein. Wir haben das vorher irgendwie auch geplaudert und ich fürchte, das werden viele andere heute auch noch sagen. Es war einfach, oder einer der großen Unterschiede von damals im Jahr 2000 zu heute ist, dass es damals tatsächlich noch als ein Tabubruch wahrgenommen worden ist, dass Rechtsextreme in die Regierung eintreten. Etwas, was heute eigentlich nicht nur in Österreich, sondern in Europa schon quasi zur Normalität geworden ist, hat damals doch noch zur Empörung geführt. Also und wie wir es auch zuerst besprochen haben, wie Bundeskanzler Kurz in einem Fernsehinterview vor ein paar Tagen ja ganz richtig gesagt hat, was vor 3 Jahren noch als rechtsradikal abgestempelt geworden ist, wird heute von allen geteilt und in ganz Europa durchgeführt. Und das ist einer der sozusagen der Kernwahrheiten, die der Bundeskanzler da irgendwie auch ausgedrückt hat, was im Jahr 2000 beispielsweise noch empört hat, was als rechtsextrem angesehen worden ist, ist längst bis weit in der SPÖ schon angekommen. Was Haider in dem Österreich zuerst Volksbegehren in den 90er Jahren gefordert hat, findet sich in Papieren der SPÖ wieder und ist Regierungspolitik und ist EU-weit eigentlich Konsens, dass so etwas durchgeführt wird. Das heißt, es ist eine ganz andere Ausgangssituation und im Jahr 2000 hat es einfach, also bis hinein, bis tief in ÖVP-Kreise, das einfach erschüttert, dass da jetzt mit der FPÖ eine Koalition gemacht wird. Das hat man auch gesehen, dass eben sehr viele ÖVP-Leute, ÖVP-Wähler, Wählerinnen sich auch an den Donnerstagsdemos beteiligt haben. Und es eben weit über die klassische Demo-Bewegung hinausgegangen ist. Dass jetzt auch so eine Empörung gekommen ist, hat auch damit zu tun, dass, also sicherlich mit dem Versprechen von Schüssel noch bei der Wahl, dass wenn sie nicht mindestens Zweite werden, dann gehen sie sicher in die Opposition. ÖVP ist Dritte geworden, ganz knapp hinter der FPÖ. Trotzdem haben sie dann diese Regierung gebildet. Da haben sich also viele ÖVP-Wählerinnen dann irgendwie auch getäuscht gefühlt und waren empört. Es gab dann ja monatelang die Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP, die dann letztendlich gescheitert sind. Die Versuche, noch eine Minderheitsregierung der SPÖ zu machen und dann Ende Jänner, als irgendwie klar geworden ist, okay, also wo ganz klar die Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP begonnen haben. Also sofort hat dann auch eingesetzt, also eine Protestwelle mit kritischen Stellungnahmen, Protesten von vielen Politikerinnen aus ja, mehr oder weniger der ganzen Welt und Ankündigung der EU-Kommission Österreich da genauer zu beobachten, was dann weiterfolgend dann auch zu den EU-Sanktionen geführt hat und zu diesen Beobachtungen. Alles, was durchaus also breit irgendwie auch ausgelöst hat, irgendwie zu merken, okay, da ist jetzt etwas, was eben eigentlich so nicht geht. Und deswegen, und das hat man auch bei den Donnerstagsdemonstrationen oder bei den Demonstrationen auch immer wieder gespürt, das ist quer durch alle Gesellschaftsschichten gegangen. Das waren nicht nur wir, die paar Tausend, die da draußen waren, sondern wenn eine Demonstration, wo herumgezogen ist, was weiß ich, also dass Leute aus den Fenstern gewunken haben, dass irgendwo im 5. Bezirk irgendjemand sein rotes T-Shirt irgendwie vom Leib gerissen hat und das Fahne aus dem Fenster gehängt hat, wie die Demonstrationen in Alt-Erla gewesen sind im Wohnpark, weil das sind ja eigentlich für die ganze Stadt immer wieder, sind wir irgendwo hingefahren und das war also außer dem 21. Bezirk war die Demo in der ganzen Stadt, überall irgendwann in Alt-Erla war, das hat eigentlich schon vorher begonnen in Gassen, dass irgendwie Lichter ein- und ausschalten, so quasi als solidarische Zustimmung für die Demonstrationen sich irgendwie immer wieder gemacht worden ist und wie die Demo durch Alt-Erla gegangen ist und diesen ganzen riesigen Gemeindebau überall die Lichter ein- und ausgegangen sind und das geblinkt hat so. Da hat man wirklich das Gefühl gehabt, okay, ja, man drückt jetzt etwas aus, was in der Gesellschaft eigentlich ziemlich stark verankert ist und da war irgendwie das Gefühl da, ja, man kann da noch etwas verändern, man kann da noch etwas verhindern. Was sich halt irgendwie schon als trügerisch erwiesen hat, aber was, glaube ich, schon damals übergeblieben ist, dass der Diskurs, also dass die Protestbewegung zusammen mit den internationalen Stellungnahmen, mit den EU-Beobachtungen, mit den künstlerischen Boykotten, also von Künstlerinnen aus anderen Ländern, die nicht mehr in Österreich aufgetreten sind, von österreichischen Künstlerinnen, die ihre Werke in Österreich nicht mehr aufführen lassen wollten. All das hat ein Diskursfeld geschaffen, in dem es nicht so leicht möglich war, dass diese rechtsradikalen Inhalte, die jetzt von der Regierung vertreten sind, quasi so in den Normalzustand übergegangen sind, dass das Normalität geworden ist. Es war einfach dann monatelang noch, dass eigentlich klar war, okay, das sind rechtsextreme Inhalte, die haben in der Regierung eigentlich nichts verloren, und das hat also sehr verzögert dazu geführt, dass das wirklich dann in der zur Normalität geworden ist, dass es in der, wie man so schön sagt, Mitte der Gesellschaft und dann halt auch in dem, was man früher als links bezeichnet hat, angekommen ist. Also wo man jetzt mittelfristig sagen könnte, okay, diese Protestbewegung hat eigentlich letztendlich dann schon verloren, aber doch mit sehr starken Verzögerungen. So, jetzt bin ich von dem, was ich sagen wollte, ist schon wieder einiges weg. Ich wollte über die ganzen Abläufe, wie sich das entwickelt hat, noch ein bisschen halt konkreter erzählen. Also, wie gesagt, Ende Jänner haben die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP begonnen, ohne Auftrag des Bundespräsidenten, einfach so. Und am 1. Februar wurde dann eben erklärt, ja, wir bilden jetzt diese Regierung. Und das war quasi auch dann der Startschuss für die Proteste. Es wurde, das was man hier sieht, das ist also quasi die ÖVP-Zentrale hinterm Rathaus, wo aufs Dach vorgedrungen worden ist, besetzt worden ist, ein riesiges Transparent, Wolfgang Haider, Nein, danke, aufgehängt wurde. Und das war für viele, die das mitgekriegt haben, und dann quasi so jetzt wie ein Befreiungsakt, ja, und jetzt machen wir was dagegen. Und dass so viele das mitgekriegt haben, hängt auch damit zusammen, einerseits bin ich so ein bisschen ein Aufbruch in der Medienwelt, die es irgendwie so auch gegeben hat. Seit 2 Jahren gab es damals das Freie Radio, Radio Orange zum ersten Mal, und da aber auch sofort die Reaktionen drauf, wie wir das mitgekriegt haben, halt sofort dorthin zu fahren, sofort von dort zu berichten. Alle Rademacherinnen im Studio haben eigentlich nur mehr ein Thema gehabt, Schwarz-Blau bzw. die Proteste dagegen. Das heißt, es wurde von rund um die Uhr eigentlich live auf Radio Orange von all diesen Protesten berichtet, von hier aus losgehend. Gleichzeitig hat, würde man sagen, so die Wiener Linke ein bisschen so das Internet entdeckt und erobert, und es ging am selben Tag, ging dann noch online die klassische Seite, so die Proteste am Anfang ganz stark geprägt hatte, gegenschwarzblau.net, ursprünglich gegenschwarzblau.net, weil das irgendwie halt schnell mal ein Domain gebraucht hat, wo alle Aktivitäten irgendwie so zusammengefasst worden sind, wie geht's weiter, und also das war auf jeden Fall die Startseite für alle, die irgendwie was gegen Schwarz-Blau machen wollte, war sozusagen die wichtigste Website in diesen ganzen Protesten, wenn auch wirklich sehr kurzlebig, also nur bis 23. Februar, dann ist sie schon wieder eingestellt worden. In der Zwischenzeit haben sich aber urviel andere Initiativen gebildet, die im Netz aktiv geworden sind. Was ich schon gesagt habe, die Tatort-Widerstandschronologie, mit der haben wir auch schon am 1. Februar gleich begonnen, mit allen Aktivitäten zu sammeln. Und viele andere haben das auch gemacht, und insgesamt, also, es gab dann so einen Webring gegen Schwarz, gegen Blau-Schwarz, in der alle, die irgendwelche Widerstandswebsites gemacht haben, sich eintragen konnten, und das ist quasi 292 Sites sind da eingetragen, die großteils also in den ersten Tagen entstanden sind. Zum Teil waren es sehr viele Fotoseiten, zum Teil waren es irgendwelche Stellungnahmen, zum Teil war es, wo irgendwer irgendwie aktiv werden wollte, zum Teil auch Seiten, die es schon länger gegeben hat, also sich von alternativen Gewerkschafterinnen etc. Aber es ist einfach unheimlich viel da passiert. Gleichzeitig auch als ganz wichtiger Punkt der Widerstandsmund, der Newsletter, der dann anfänglich täglich verschickt wurde, das alles zur Vernetzung also ganz stark beigetragen hat. Das heißt, alle, die es interessiert haben, hatten die Möglichkeit, jetzt die Informationen zu bekommen, die auch irgendwie ganz gut gebündelt waren und konnten sich dann an den Protesten beteiligen. Ja, das hat, wie gesagt, also am 1. Februar so gestartet mit der Besetzung der ÖVP-Zentrale, eigentlich jetzt eh schon einen Tag vorher beginnen sollen, aber da war Sturm und deswegen mussten sie das verschieben. Dann haben sich am 1. Februar also gleich unten mehrere Menschen versammelt, das war gar nicht so groß, das war in der Größenordnung von 50, 60 Leuten. Am Abend allerdings sind es mehr geworden, haben sich dort versammelt und dann hat die erste größere Spontandemonstration mit ein paar hundert Leuten begonnen, die dann Ringstraße, Zweierlinie etc. immer wieder lahmgelegt hat, bis 1 Uhr in der Nacht durchdemonstriert hat. Und von dem Tag an hat das dann jeden Tag stattgefunden. Am 2. Februar gab es zusätzlich eine von der Demokratischen Offensive organisierte Demonstration, die ich jetzt, was weiß ich, also aus dem Umkreis Republikanischer Club ungefähr, ist das damals entstanden, schon vor 2000, die eine, sage ich mal, konventionelle Demonstration durchgeführt haben von der ÖVP-Zentrale zum Baldersplatz, an der aber doch nach unterschiedlichen Angaben so um die 20.000 Leute schon teilgenommen haben. Die haben sich vor der ÖVP-Zentrale gesammelt, das war auch ganz praktisch, dann konnten die vom Dach irgendwie runter und in der Menschenmenge untertauchen. Demo ging dann am Baldersplatz, endete mit Reden und von dort ging dann auch wieder gleich los eine Spontandemonstration, die wieder die halbe Nacht durch die Stadt gezogen ist. Am 3. Februar wieder von neuem, also Spontandemonstration, allerdings das an dem Tag war dann schon klar, da wurde schon angekündigt, am 4. Februar wird die neue Regierung angelobt. Das heißt, da war dann schon der Moment da, scheiße, jetzt kommt es, jetzt können wir es noch verhindern, wie tun wir? Und da ist die Demonstration also wirklich also für Wien ganz untypisch ausgeufert. Wobei man da schon auch sagen muss, also ausgeufert heißt irgendwie jetzt nicht irgendwie gewalttätig oder was immer man das sehen oder beschreiben möchte, sondern es ist einfach, Gesetze waren unwichtig, sondern es war notwendig, jetzt demonstrieren wir, jetzt versuchen wir das noch zu verhindern, was da kommen kann. Die Demonstration ist losgezogen, ist am Rathausplatz über den Eistraum, über diesen Eislaufplatz, der da jedes Jahr ist, direkt über die Eisfläche drüber gegangen, ist quer über den Rathausplatz zum Burgtheater, ins Burgtheater hinein, in die laufende Vorführung hinein, auf die Bühne. Dort wurde Transparent entrollt, dort wurde erklärt, warum wir da sind, warum das jetzt notwendig ist, dass da irgendwas passiert und die Reaktion des Publikums irgendwie vorher unvorstellbar, nachher unvorstellbar. Die Reaktion des Publikums war, dass es dann Standing Ovations für die Demonstrantinnen gegeben hat. Dann sind die Demonstrantinnen also quasi dann wieder rausgegangen und nach dem Schlussapplaus der Vorführung ist dann auch der Burgtheaterdirektor vor das Publikum getreten, hat für das Verständnis gedankt und in seiner kurzen Rede sagte er, also das ist eine Aussendung vom Burgtheater, dass er zwar heute Abend ungeplant hier stehe, aber an einem außergewöhnlichen Tag und an einer außergewöhnlichen Vorstellung müsse man daran erinnern, dass das Burgtheater als Ort der Aufklärung und der Wahrheit geschaffen worden sei. In einer Zeit, in der die Menschen ihre Nöte, Ängste und Unsicherheiten formulieren, müsse das Theater diese auch widerspiegeln. Er hoffe, dass das Burgtheater auch in Zukunft als solches Forum wichtig bleibe. Also er hat das voll unterstützt und er hat das Burgtheater auch in den nächsten Wochen geöffnet für die Protestbewegung. Es konnten mehrere Veranstaltungen, Diskussionen im Burgtheater stattfinden und ja, das hat er eben auch ermöglicht. Das war der 3. Februar, 4. Februar, der Tag der Angelobung. Tausende, die auf den Baldersplatz gezogen sind und dort protestiert haben und da hat man dann wirklich schon gemerkt, also da bricht jetzt die ganze Wut der Leute, die dort hingekommen sind, raus. Es ist sozusagen alles, was irgendwie werfbar war, ist irgendwie Richtung Bundeskanzleramt geflogen. Das hat zu dieser klassischen Situation geführt, an die immer noch so gerne erinnert wird, dass die Bundesregierung, die neue, auf dem Weg zu der Angelobung durch unterirdische Gänge gehen musste, weil es einfach sicherheitsmäßig nicht vertretbar war, über den Platz oben zu ziehen. Es war aber nicht so quasi jetzt auch die klassische Demoszene mit militanter Erfahrung und so weiter, die da jetzt irgendwie Steine geworfen hat, sondern es ist einfach wirklich geflogen, was irgendwie in der Nähe war. Eine schöne Erzählung quasi, die aus dem Ganzen auch herausragt, ist die von einem Mann in Anzug und Krawatte auf dem Weg zum Büro oder kurze Pause gemacht, wie gesagt, Anzug, Krawatte, Aktenkoffer, der am Waldesplatz vorbeigekommen ist, zur Demonstration hin, sich den Weg durch die Demonstrantinnen gebahnt hat, bis zur Polizeiabsperrung rauf, seinen Koffer genommen hat, auf die Absperrgitter draufgelegt, klack, klack, aufgemacht, Ei rausgenommen, Ei geworfen, Koffer zu, klack, klack, und wieder weggegangen ist. Also es war eine relativ wirklich breite Bewegung, die da entstanden ist. An dem Tag auch, also die Demonstrationen sind dann bis tief in der Nacht vom Vormittag durchgehend gegangen und auch noch relativ für Österreich untypisch davor und danach, dass dann beim Sozialministerium vorbeigezogen ist, dass man da halt dann das gestürmt hat, dass man reingegangen ist, dass die ganze Demonstration ins Ministerium rein ist, dass die Ministeriumsmitarbeiterinnen, die drinnen waren, zum Teil den Demonstranten dann gesagt haben, wo sie entlang gehen können, weil die im Ministerium einerseits auch sauer waren, dass jetzt dieses Ministerium einerseits sowieso mal an die ÖVP geht, was fürs Sozialministerium schon einmal ein harter Schlag war, und andererseits auch, dass schon klar war, Sozialministerium und Wirtschaftsministerium, also quasi Arbeit und Wirtschaft, wird in einem Ministerium zusammengelegt. Das ist ein irrsinniger Bruch mit der Tradition quasi auch irgendwie gewesen ist, den sie auch nicht mittragen wollten. Das heißt, man konnte da prall problemlos ins Ministerium rein, in die wichtigen Büros, auf den Balkon raus, quasi auch so quasi ein Bildklassiker von damals, da vom Balkon des Sozialministeriums, da unten die Ringstraße voll mit Menschen und daraus weht die rosane Farbe mit schwarzen Sternen. Und ja, das ging eigentlich auch relativ problemlos. Urviele Leute waren drinnen. Weniger problemlos ist dann das Rausgehen gewesen, weil da ist natürlich dann schon relativ viel Polizei da gewesen, die das ganze Stiegenhaus gefüllt hat. Das heißt, das Rausgehen war dann irgendwie so eine Knüppelstraße, durch die man durch musste. Es wurden ein paar Frauen wurden dann noch länger festgehalten. Deswegen hat sich die Demonstration dann unten gespalten. Einige sind weitergezogen, einige haben gewartet, bis die wieder draußen sind. Ist dann am Abend auch wieder zusammengekommen. Demonstration ist dann auch zum Polizei, also zum jetzigen Polizeianhaltezentrum Rosaulende, schon damals auch als Schubgefängnis verwendet, gegangen, um jetzt auch gerade zum Thema rechtsextrem an der Regierung die Thematik Solidarität mit Schubhäftlingen auszudrücken. Dort ist es dann eigentlich zum einzigen Mal in dieser Protestbewegung dazu gekommen, nachdem die Polizei das aufgehalten hat, dass dann gegen die Polizei Steine geworfen worden sind. War ein relativ kurzes Zwischenspiel, Demonstration ist dann auch wieder weitergezogen. Und ja, diese Demonstrationen haben sich dann also quasi täglich fortgesetzt bis zur Großdemonstration, die die Demokratische Offensive organisiert gehabt hat, am 19. Februar, die hat so circa um die 200.000 Leute dann teilgenommen haben, um dagegen zu protestieren. Dazwischen gab es halt natürlich auch immer wieder größere Demonstrationen, die ein bisschen aus dem Ganzen rausgegangen sind. Habe ich da jetzt nicht am 12. Februar beispielsweise, als zum Karl-Marx-Hof demonstriert wurde, in Erinnerung an den Bürgerkrieg gegen Arbeiterinnen. Und die war größer organisiert und das ist mir nur irgendwie eingefallen, dass du mit der Ordnerinnen-Schleife da auch gewesen bist. An dem Tag haben wir sehr stark versucht, die traditionellen linken Gruppen ein bisschen wieder die Überhand zu gewinnen über diese total spontane, breite Bewegung, die durch niemanden steuerbar war. Und die haben versucht, jetzt wieder ein bisschen Ordnung da reinzubringen und haben deswegen auch Scharen an Ordnerinnen organisiert. Das ist dann auch irgendwie vorher klar geworden und dann haben einige Leute ganz viele Ordnerinnen-Schleifen auch zusätzlich produziert und die verteilt. Das heißt, es konnten von den 1000 Leuten waren auch ungefähr tausende Ordnerinnen dabei. Ich bin zu lang.
Ja, nein, ich muss dich bitten, quasi zur Konklusion zu kommen. Ich glaube, es wird sicher ein paar Nachfragen geben und das wird mir im Handwort bleiben. Das Ganze wird eh noch verschriftlicht, auch in einem Buch, irgendwie und später. Aber bitte.
Also quasi das war 2000. Unterschied zu heuer, also zu 2017, 2018 ist jetzt irgendwie ganz klar, diese ganze Spontaneität ist einerseits irgendwie nicht da. Es gab zwar was, wie zum Beispiel, es gab im Jahr, im Oktober, am 15. Oktober, gleich am Abend der Wahl, das 400 Menschen vor das Parlament gezogen sind und protestiert haben. Und das hätte quasi vielleicht auch ein ähnlicher Startschuss wie 2000 sein können, dass dann Proteste sind. Was aber da dann schon war, dass jetzt, sage ich wieder mal, die traditionellen linken Gruppen dann irgendwie gesagt haben, na, jetzt ist es noch zu früh. Damals ist ja auch erst bei der Angelobung die Proteste losgegangen, was einerseits falsch war und andererseits auch irgendwie fatal, weil damals sind die Proteste sind losgegangen, als die Wut am größten war, und jetzt hat man das irgendwie so verschoben auf irgendwie später, auf einen Tag X der Angelobung. Bis zum Tag X der Angelobung war das Ganze irgendwie eh, da haben sich noch mehr die Leute schon an alles, all das gewöhnt, was da gekommen ist. Und so sind zwar tausende Menschen durchaus am Tag der Angelobung am Ballersplatz gekommen, aber das war es dann auch schon wieder. Es war auch kurz vor Weihnachten, deswegen ist dann nach Weihnachten noch einmal eine große Demonstration probiert worden, da waren aber auch nicht mehr großartig viel mehr Leute. Es ist einfach der Moment, wo das in den Leuten noch gebrodelt hat, ist da irgendwie versäumt worden, und das meines Erachtens irgendwie dadurch, dass eben die verschiedenen traditionellen linken Gruppen versucht haben, die Hand irgendwie drauf zu halten. Dass da ein Potenzial trotzdem auch gewesen wäre, sieht man meines Erachtens auch an einer Lichterkette, die SOS Mitmensch, also durchaus jetzt nicht eine Gruppe, die jetzt nicht traditionell wäre, aber die haben eine Lichterkette organisiert am Ballhausplatz um das Regierungsviertel. Das ist eine Wegstrecke, die Lichterkette hätte auf ungefähr 1000 Meter sein sollen. Also wenn quasi alle halben Meter was steht, kämen wir auf ca. 2000 Leute, um diese Lichterkette zu schließen. Tatsächlich hat dann das Straßenbild großteils so ausgeschaut, das ist jetzt der Ballersplatz, aber sicher jetzt irgendwie besonders viel, weil das auch der Treffpunkt gewesen ist, aber es ist so ähnlich, hat sich dann bis in die Herrengasse zurückgezogen. Das heißt, also wir haben es eigentlich nach bestem Wissen versucht zu zählen. Es waren also zwischen 8.000 und 10.000 Leute, die zu dieser Lichterkette gekommen sind. Also viel mehr als irgendwie erwartbar gewesen ist. Also zu dem Zeitpunkt wäre noch quasi Potenzial gewesen, dass daraus wirklich noch eine Protestbewegung entsteht. Und wo ich skeptisch bin, dass das da jetzt dann noch großartig sich dazu irgendwie entwickeln kann. Es gibt jetzt diese Aufrufe zu Donnerstagsdemonstrationen, die ab Oktober stattfinden sollen. Die sind zum ersten Mal gepostet worden, irgendwann im Sommer. Da hat man auch gemerkt, okay, jetzt für viele auch irgendwie so befreiend, ah, endlich, jetzt tut sich wieder was. Aber da auch wieder auf so einen langen Zeitraum schon vorausgeplant, dass eigentlich, wenn sie dann im Oktober losgehen, dann auch da wieder dieses Moment weg ist, jetzt brechen wir auf. Also ich bin da sehr skeptisch, dass aus diesen Donnerstagsdemonstrationen großartig was werden wird. Lasse mich gern eines Besseren belehren, bin gern positiv überrascht. Glaube ich halt irgendwie nicht, dazu ist schon so viel schief gegangen. Zusammengefasst ist das, was ich irgendwie jetzt eher schon gesagt habe, welche wichtige Elemente, dass es 2000 geklappt hat, war, dass die rechtsextreme Regierungsbeteiligung von einer breiten der Bevölkerung als Tabubruch wahrgenommen worden ist, dass es einen Schock über rechtsextreme Regierungsbeteiligung gegeben hat, der sich bisweilen ins bürgerliche Lager gezogen hat, dass diese Schrecksekunde unmittelbar im Protest umgesetzt worden ist, dass es sehr spontane Aktionen gegeben hat, dass das alles sehr selbstorganisiert passiert ist und nicht auf die elenden Aufrufe, die man eh schon nicht mehr hören kann von den verschiedensten Gruppen, sondern es hat eine eigene Dynamik sich entwickelt. Dann das Internet, das damals quasi neu entdeckt worden ist, und im Gegensatz zu jetzt, im vorigen Jahr und heuer, dass dieser Rechtsextremismus eh schon als Normalität wahrgenommen und gelebt wird, deswegen auch kein Schock, weil die Entwicklung auch völlig absehbar war. Die Schrecksekunde umzusetzen in Proteste wurde verpasst. Die etablierten Organisationen und Kaderorganisationen haben ihre Hegemonie behalten und verhindern somit eigentlich auch Eigendynamik, die entstehen könnte. Und es gibt tatsächlich unheimlich viele Kundgebungen. Es ist fast jeden Tag, dass irgendwelche Proteste sind. Das ist vielleicht sogar mehr als im Jahr 2000. Allerdings so folgenlose kleine Geschichten, die auch meines Erachtens auch damit zusammenhängen, dass halt über Facebook irgendwie schnell einmal eine Kundgebung irgendwie eingerichtet werden kann, wo aber keine Bemühungen sind, das dann irgendwie breiter zu machen. Es gibt halt dort eine 10-Leute-Kundgebung, dort kommen 20 Leute zusammen, dort vielleicht auch mal ein paar hundert, aber so, dass jetzt irgendwie so etwas Vernetztes entsteht im Jahr 2000, ist bislang auch irgendwie gescheitert, weil durch Praxis von Kundgebung organisieren, die es jetzt gibt, das ein bisschen auch erschwert wird. Ja, es fehlt natürlich einiges, wie zum Beispiel die ÖGB-Demonstration, die durchaus auch groß war, nicht so groß wie der ÖGB behauptet, aber es war dennoch was. Da ist für viele eigentlich jetzt auch eine übergebliebene Enttäuschung, große Worte beim ÖGB damals und umgesetzt worden ist eigentlich auch gar nichts. Heißt, der Herbst ist von verschiedenen Seiten versprochen worden, auch vom ÖGB, aber eigentlich ist der 12-Stunden-Tag vom ÖGB auch schon gegessen und es ist da offenbar auch nichts zu erwarten.
Danke dir, Gerhard, für diesen sehr wunderbaren Einführungsvortrag. Und ich merke schon, du könntest eigentlich eine ganze Vorlesung halten. Vielleicht wäre das ja mal irgendwas, was man vielleicht an der Politikwissenschaft mal andenken sollte. Ich weiß nicht, du kannst da glaube ich keine Vorlesung vorschlagen, Stefan. du hast es eh schon angesprochen, also so, diese Unterschiede sind natürlich frappierend. Auch ganz Europa hat sich ja massiv geändert. Wir haben in den 2000ern natürlich viel mehr Regierungen gehabt, die sozialdemokratisch dominiert waren. Heuer haben wir gerade noch 6 in Europa und 2 wackeln auch. Also da gibt es einen sehr extremen Rechtsstrahl. Was mich total interessiert, ich habe es eh am Anfang erwähnt, ist so dieses, du hast es angesprochen, es ist wieder Donnerstag. Also warum schaffen wir es nicht, dass wir uns eigentlich unterstützen gegenseitig, dass wir Veranstaltungen gegenseitig bewerben, dass wir auf die hingehen und dieses lange hinauszögern. Also ich sehe eigentlich nicht, dass das wird einmal passieren und dann wird es auch wieder veräppeln, oder?
Ich fürchte, dass es bei den Donnerstagsthemen so sein wird, also dass sie halt ein paar Mal schon sein werden, dass halt immer weniger kommen werden, was an und für sich ja eh schon klar ist, aber dass es halt relativ schnell veräppen wird. Und ich glaube, ja, wenn du da ansprichst, warum unterstützt man sich nicht gegenseitig, dann ist da, glaube ich, schon ein guter Kern drinnen, weil auch in eurem Aufruf zu dieser heutigen Veranstaltung ist gesagt, was weiß ich, wie oft der heiße Herbst jetzt ausgerufen war, das von verschiedensten Richtungen. Aber eben von verschiedenen Richtungen, die relativ wenig auch miteinander zu tun haben oder miteinander was machen. Wobei ich möchte jetzt überhaupt nicht zurückkommen jetzt quasi in die 80er Jahre Linke, wo Einigkeit über sämtliche horrenden inhaltlichen Unterschiede durchgesetzt worden ist und wo die Einigkeit der Linken das Allerwichtigste war und wo man die ärgsten Sachen mittragen musste, weil man sonst ein Spalter ist oder sonst irgendwas. Da möchte ich überhaupt nicht hin. Aber ich glaube, und das ist für mich ein bisschen das Element von 2000 gewesen, dass es da durch diese große breite Bewegung, dass die etablierten Organisationen da durchaus dann auch imstande war, etwas zurückzutreten, sich nicht so wichtig zu machen und zu unterstützen, aber das eigentlich irgendwie laufen haben lassen, was sich entwickelt hat. Und dass jetzt irgendwie ganz stark merkbar sich immer wieder Versuche gibt als immer wieder neue Bündnisse durchaus, sich an die Spitze von Bewegungen zu setzen, ob das jetzt ein Bündnis ist, das heißt der Herbst hieß, ob das jetzt ein Bündnis ist, das aus der Solidaritätsbewegung für Geflüchtete auch hervorgegangen ist und das weiter politisch aktiv ist. Aber es ist diese Markenpolitik in der Linken irgendwie, die, glaube ich, das ein bisschen kaputt macht, dass sich da so etwas Dynamisches entwickelt.
Ich möchte natürlich auch einladen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja. Wir schneiden das mit, dann hat das vielleicht vorne auch noch drauf.
Also, das war jetzt eine kurze Zusammenfassung meines gesamten politischen Lebens, glaube ich. weil ich irgendwann mit 13, 14 begonnen habe, mich eben wie Blau-Schwarz das erste Mal angeklopft wurde, zu organisieren. Und meine Frage war jetzt so rückblickend auf dieses Leben, das du da jetzt irgendwie bei mir angeregt hast, muss ich irgendwie sagen, dass mir so vorkommt, als ob es eine Kontinuität durch sämtliche linken oder kritisch-theoretischen Zusammenhänge gibt, in denen ich in den letzten Jahren irgendwas gemacht habe. Also wurscht, ob gegen Nazis oder gegen BDS oder ist ja auch wurscht. Es gibt die Kontinuität, dass man irgendwie Resistenz gegenüber Erfahrung ist. Also man macht jetzt auf einmal wieder Donnerstagsdemonstrationen, weil das hat ja so gut funktioniert. Wir haben ja keine, oh doch, wir haben wieder eine schwarz-blaue Regierung. Vor einigen Jahrzehnten hat man ein Frauenvolksbegehren gemacht, da ist nichts umgesetzt worden. Was macht man? Man macht wieder ein Frauenvolksbegehren. Und meine Frage an dich wäre jetzt, siehst du irgendwo in diesen ganzen Protestbewegungen, die du die letzten Jahrzehnte beobachtet hast, diesen Moment von Erfahrung, der sich dann auch umsetzt in konkreten Handlungen und nicht zum Beispiel wie bei mir darin endet, dass man recht wenig macht und recht wenig nur noch auf die Straße geht, weil es auch nicht gehört werden will, dass man das eigentlich schon mal probiert hat?
Jein, also ich glaube, dass quasi nach Erfahrungen schon irgendwie immer wieder auch gesucht wird, dass es ein bisschen halt auf diese fatale Auswirkung dann auch irgendwie stößt, dass große Gruppen, die darauf aus sind, die Hegemonie zu behalten, wissen, okay, sie müssen da jetzt diese und jene Handlungen setzen, damit ihre Hegemonie da gestärkt oder nicht verloren geht. Und die dafür dann halt einiges kaputt machen, was möglich wäre. Aber sich jetzt wirklich organisiert mit Erfahrung auseinanderzusetzen, das können fast eigentlich dann eben wiederum nur organisierte Gruppen. Es ist jetzt aber auch nicht nur so, würde ich mal sagen, dass man sich jetzt nicht mit Erfahrungen auseinandersetzen möchte. Ich habe das vor ein paar Jahren irgendwie mitbekommen, irgendwie auch jetzt so in so Freiraumgruppen, die mit Hausbesetzungen versucht haben, da wieder Dynamik in die Raumfrage irgendwie auch zu bekommen. Und wo ich irgendwie dann irgendwie gegenüber ein paar Leuten irgendwie herumgeätzt habe, irgendwie, naja, geh, mit denen hätte man aber schon rechnen müssen, das war doch schon damals so irgendwie, und wo irgendwie da, dann ganz stark das Bedürfnis irgendwie auch geäußert worden ist, ja, dann bitte erzählt uns das quasi auch. Und ich glaube, es ist jetzt ein Problem jetzt in der Linken auch, oder zumindest in einigen Bereichen der Linken, dass viele Leute phasenweise aktiv sind, dann wieder weg sind und dass dadurch irgendwie viel verloren geht. Und dass es aber sehr wichtig wäre, eben auch diese Erfahrungen irgendwie auch weiterzugeben. So komisch das irgendwie so ab und zu sein mag, dass man das irgendwie so als Alter daherkommt und sagt, das früher war. Naja, es ist, glaube ich, schon eine Frage, also so wie ich es verstanden habe, auch wenn ich dich jetzt missverstanden haben mag, darum geht es, also, ja, wie kann man was in einer Bewegung Dynamik kriegen, wie geht man mit Polizeirepression um, und das sind auch so irgendwie Erfahrungen, die, denke ich mal, schon auch wichtig sind. In welcher Richtung, was du mehr meinst? Da gab es dann auch noch eine Frage.
Genau. Jana, ich wollte nur ganz kurz fragen, wie denn 2000 so die Medienberichterstattung war, weil das war tatsächlich diesmal nach der Wahl für mich irgendwie so das Schockierendste. Ich war gerade in Polen, quasi so einen kleinen Vorgeschmack auf diese Form von Politik, kam dann zurück und schaltete irgendwie so Ö1 ein, und es war so das Normalste der Welt. Ja, jetzt wirst du es halt so und jetzt machen wir das so, lalalala, und es gab halt überhaupt keinen irgendwie, dass es jetzt was Besonderes war. Außer natürlich irgendwie, klar, auf irgendwelchen kleinen Blogs und so, die halt dann eh wieder nur die Handvoll Leute lesen, die es halt immer lesen. Wie waren das 2000?
Also die Blogs, die waren halt irgendwie quasi dann eben wichtig, und ich glaube, die haben das eben auch zur Bekanntheit beigetragen. In den normalen Mainstream-Medien ist es eigentlich nicht viel anders als heute am Anfang gewesen. Es gab halt einige Demonstrationen, die halt irgendwie in Kurzmeldungen vorgekommen sind. Es war dann schon klar, okay, das ist jetzt irgendwie was Größeres, da muss man vielleicht doch irgendwie was dazu reinschreiben. Es war dann die Konzentration der Medienberichterstattung halt irgendwie auf der Suche, irgendwie, ja, wo kam vielleicht Gewalt ins Spiel, was kann man da irgendwie so groß skandalisieren. Und es hat sich dann erst so gegen in Richtung der Großdemonstration mit ein paar hunderttausend, da gab es dann wirklich thematische Schwerpunkte in den Mainstream-Medien auch zu diesen Protestbewegungen. Wobei man da, glaube ich, den Standard ein bisschen da herausnehmen muss, wobei also quasi die Online-Redaktion des Standards, vor allem, die dann eine eigene Unterseite für Proteste gegen Schwarz-Blau gemacht hat, die dann über viele Monate auch existiert gehabt hat, bis sie abgedreht worden ist und dann eigentlich auch ein wichtiges Widerstandsmedium geworden ist. Also der Standard war da, zumindest in der Online-Ausgabe, ein großer Ausreißer, ansonsten eher demotypisch, es kommt halt irgendwie vor, die Meldung gibt es, es wird Gewalttätigkeit irgendwie hervorgehoben, auch wenn diese erst entstanden ist, als die Polizei irgendwie wo dagegen aufgetreten ist. Das hat natürlich der 4. Februar mit Wasserwerfereinsatz der Polizei und so weiter einiges geliefert. Das heißt, es war präsent, aber eher halt auf diese skandalisierend abwertende Weise.
So, das leider bitte auf die Uhr schauen.
Was, Sie haben sich als
eine erste kurze Frage und hoffentlich eine kurze Antwort und dann machen wir Pause.
Ich möchte nur noch einmal nachfragen, das Licht der Kette, die war vorhin im Herbst, auf die du mich bezogen hast, aber es gab doch 1993 oder 1994 von SOS Mitmensch, die Plattform, die sich damals gegründet hat, dieses wahnsinnige Licht. Ich habe noch so im Kopf, da waren, oder so ein Bild, da waren ja Hunderttausende, da war ja fast ganz Österreich in Wien auf der Straße und das war sehr, sehr imponierend und ich hatte das Gefühl, ich war damals schon über 40, dass da eine Zeit lang ein bisschen dieser Bössprech von der rechten Seite, ich kann es so laut machen, dass es da ein bisschen leiser geworden ist. Die haben in ihren Kreisen natürlich genauso weitergetan wie vorher, aber nicht ganz so laut.
Ja.
Wie kannst du das einordnen?
Also durchaus. Also das war ja auch quasi der Beginn von SOS Mitmensch, die ja bis heute irgendwie auch aktiv geworden sind. Und Anlass war ja damals das Volksbegehren von der FPÖ, das Österreich zuerst, das ich eher angesprochen habe, mit Forderungen, die eigentlich heute ja eh schon alle erfüllt sind, die aber damals halt eben schon Proteste ausgelöst haben und wo also da hunderttausende Leute dann eben auch in die Stadt gekommen sind und sich an diesem Lichtermeer beteiligt haben. Und da ist es schon auch eben dann gelungen, eigentlich auch über diese Volksbegehrenzeit hinaus den Diskurs nicht in diese rassistische Linie abwandern zu lassen. Das ist, wie gesagt, also wenn man heute die heutige Situation anschaut, es hat nicht funktioniert, das dauerhaft zu machen, es hat aber das irgendwie auch noch sehr stark gebremst. Solche Aktivitäten hat es auch in den letzten Jahren immer wieder gegeben und ich meine, wenn man zum Beispiel herausnimmt, das Jahr 2015, als die Flüchtlinge, also wie es begonnen hat, dass sehr viele Flüchtlinge in Ungarn festgesessen sind, dass dann plötzlich sie doch nach Österreich kommen konnten, wie sie empfangen worden sind und dass da eine irrsinnige Bereitschaft zur Unterstützung in der Bevölkerung losgegangen ist, wo ich das Gefühl gehabt habe, jetzt dreht dieser Diskurs um und plötzlich gibt es schon so etwas wie einen antirassistischen Grundkonsens, einen zumindest menschlichen Grundkonsens. Das sind so Höhepunkte, die es ja durchaus auch gegeben hat. Es ist irrsinnig schnell danach wieder gekippt mit dem Silvester 2015-16. Aber da habe ich kurze Zeit das Gefühl gehabt, ja, also jetzt ändert sich was. Also es gibt immer wieder Auf und Abs, aber es gelingt der Rechten, finde ich derzeit also viel besser, die Diskurse zu steuern.
Damit sage ich danke. Wir machen 10 Minuten Pause, dann geht es weiter mit dem Vortrag von der Antje und da wird es um Klick die Wissen geben. Also warum sind wir alle bereit, quasi online aktiv zu sein und was braucht es dazu, um dann offline auch wirklich aktiv zu sein?